allen ein riesen Dankeschön aussprechen, die jetzt gerade hier vorne wart. Denn ihr habt mir gezeigt, dass ich richtig von Gott gehört habe. Ihr werdet euch nachher daran erinnern, hier in meiner Predigt. Es wiederholen sich einige Sachen. Und für mich fand ich das richtig gut, dass ihr das gesagt habt und dass ihr so mutig wart. Und mir zeigt es auch wieder, ein Gottesdienst ist nicht, nur wenn die Predigt gut war, ist es super, oder nur wenn der Lobpreis gut war, ist es super, oder wenn das Essen gut war, ist es super, sondern alle zusammen. Es kommt auf uns alle drauf an. Jeder hat etwas und Gott spricht. Und wenn wir unsere Herzen aufmachen, dann spricht Gott. Und auf das kommt es an. So, und damit es hier nicht so steif wird, dreh dich mal zu deinem Nachbar um und sag mal zu deinem Nachbar, auch mit Schweiß in deinem Gesicht siehst du gut aus. Wir wollen doch eine Gemeinde sein und Menschen sein, die ermutigen. Und ich fand, es ist eine richtig gute Ermutigung gewesen heute Morgen, weil es geht uns allen gleich. Wir sind alle am Schwitzen. Ich will gleich einsteigen ins Wort. Und meine Predigt heute, wenn du mitschreibst und eine Überschrift brauchst, die Predigt heute heißt Ma-Ma-La. Nein? Ma-Ma-La. Die Abkürzung früher, mach mal langsam und hör auf Gott. Oder Martha Maria Lazarus. Also Mamala. Genau. Wir fangen an mit Lukas 10 von 38 bis 42 zu lesen. Und da steht drin, das ist die Geschichte von Martha und Maria. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen. Also da geht es um Jesus, dass er mit seinen Jüngern rumzog, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Maria aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich alleine gelassen hat und alleine gelassen hat zu dienen, sage ihr doch, dass sie mir helfen solle. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat aber das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Wir kennen alle diese Geschichte und ich werde euch heute einfach die Dinge sagen, die Gott mir aufs Herzen gelegt hat. Und ich bitte euch einfach eben, euer Herz aufzumachen und mal gucken, was Gott zu euch spricht. Die Martha, die war die ältere Schwester von Maria und von Lazarus. Und ich kann mich so gut mit dieser Martha identifizieren. Ich bin auch die älteste Schwester, das älteste Kind von mehreren. Und Wir Älteren, wir haben oft die Tendenz, Verantwortung zu übernehmen, die nicht uns gehört. Meine Mama nickt. Wir haben, und als ich so aufgewachsen bin, habe ich einfach meinen Geschwistern gegenüber Verantwortung übernommen. Das war nicht richtig und es gab auch ganz oft Krach. Und das hat sich aber in meinem Leben so durchgezogen. Und das hat sich auch durchgezogen bei dieser Martha. Diese Verantwortung übernehmen, Kontrolle zu haben, sich verantwortlich fühlen für Dinge, die ihr nicht zugestanden sind oder für die sie keine Verantwortung eigentlich hatte. Und das ist so eine Gratwanderung, weil von den ältesten Geschwistern oder von den Großen wird schon was verlangt und ich meine, wir sind alle erwachsen und es ist auch gut, dass wir Verantwortung übernehmen, aber eben immer nur die Verantwortung, die wir übernehmen sollen. Und ihr großes Dilemma war damals in der Zeit von Martha und Maria und vom Lazarus, also das waren drei Geschwister, war, dass wenn sie Gäste in ihrem Haus aufgenommen haben, dass es beschämend war, wenn sie gut verköstigt haben, wenn das Haus nicht gut aufgeräumt war, wenn sie zu wenig zu essen hatten. Das war einfach beschämend. Und wir haben gelesen, dass Jesus und seine Jünger aufgenommen wurden in dem Haus. Und jetzt stellt euch nochmal die älteste Schwester, die Martha, vor. Die ist wahrscheinlich rumgeflitzt. Braucht ihr noch Tee? Und braucht ihr noch hier was zu essen? Und da, die Fenster, vielleicht hatten damals keine Glasfenster, aber die Fenster sind nicht geputzt und da. Und der ging's wahrscheinlich so, hohoho. Und dann sitzt da die kleine Schwester zu Füßen von Jesus und hört ihm einfach zu. Und schafft nichts. Genau. Und das war ihr großes Dilemma, diese gesellschaftliche Scham, sage ich jetzt mal, was dann vielleicht auf sie dann zurückfällt, weil sie die älteste Schwester ist, die Verantwortung hat, dass man vielleicht dann sagt, da gab es nicht genug zu essen oder der Tee war kalt, das Getränk war kalt, wie auch immer. Aber sie hat nicht die Martha hat nicht gemerkt, dass in ihrem ganzen Tun und Handeln und nervös sein und das alles richtig machen zu wollen, hat sie nicht gemerkt, dass sie eigentlich total unentspannt ist. Und dass eigentlich auch, dass es in diesem Haus, dass da keine gute Atmosphäre geherrscht hat. Und dann schlussendlich ist sie zu Jesus und hat wie ein kleines Kind gemeckert. Und so sind wir doch mal, also ich kann das nur von mir sprechen, so bin ich manchmal auch gewesen. Ich bin dann zu meiner Mama oder zu meinem Papa und habe gesagt, immer wenn ich sag so viel und ich muss so viel machen und meine Geschwister, die machen gar nichts. Immer bin ich diejenige. Und so war doch die Martha auch. Ist zu Jesus gegangen und hat sich über Marias Kooperationslosigkeit gemeckert. Und was hat Jesus zu ihr gesagt? Jesus hat nicht gesagt, Martha, du bist falsch. Oder hat nicht gesagt, Martha, hat nicht mit der Keule auf sie draufgeschlagen, sondern er hat ganz sanft ihre Haltung korrigiert und hat ihr quasi gesagt, dass sie ihre Prioritäten setzen soll. Sie soll ihre Prioritäten richtig setzen. Und in dem Moment, in der Geschichte, wäre es einfach so gewesen, dass sie ihre persönliche Aufmerksamkeit Jesus schenken hätte sollen. Nicht so sehr der Fokus auf das alles richtig ist, dass sie richtig dient, sondern einfach sich zu Jesus Füßen setzen soll und auch zuhören soll. Das war so, als ich so diese Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist so diese Martha, die wo ich euch heute so mal liest es so und wenn man sich so Gedanken macht, wie so diese Person gewesen, also das ist alles so, das sind meine Gedanken. Ich stelle mir vor, dass sie so gewesen ist. Und ihre Stärken waren definitiv gastfreundlich zu sein und sie war als gastfreundliches Haus, waren sie bekannt. Und sie glaubte an Jesus und sie wollte eben, wie gesagt, alles richtig machen. Und ihre Schwächen waren aber eben zu groß. Ihre Schwächen waren besorgt mit Details und sich nicht auf Jesus zu konzentrieren. Und das ist das, wo ich so als Resümee, was wir von Martha lernen können, dass wir doch uns immer auf den wahren Grund zurückbesinnen. Was ist das, was Jesus zu uns gesagt hat? Oder was will Jesus von uns? Es gibt eine Zeit, um Jesus zuzuhören, Gemeinschaft zu haben mit ihm und eine Zeit zu handeln. Und wenn wir aber immer nur handeln, dann sind wir so wie die Martha. Und so wie die Maria, also die Schwester von Martha, die diente Jesus auch in der Geschichte. Sie diente ihr anders. Und sie diente die Martha, eben nochmal zu Martha zurück. Die Martha dachte, dass das Dienen von ihr, dass dieses Tun und Machen und, dass das Richtige war. Und Martha dachte, dass das, was die Maria macht, dass das minderwertiger ist. Und es gibt eigentlich gar keinen Grund, andere zu bewerten in unserem Leben. Sondern wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir wissen, was ist unser Auftrag, was ist unser Dienen, wie können wir Jesus dienen, dann brauchen wir die anderen gar nicht zu bewerten. Weil schlussendlich werden wir irgendwann, wenn wir mal vor Jesus stehen, werden nur wir gewertet für unsere Handlungen. Und das, was ich gemacht habe und das, was du gemacht hast und was du gemacht hast, für das wirst du gewertet, aber nicht für das, was die anderen gemacht haben. Und genau, und die Martha, die Maria, die war Marthas Schwester. Und sie war auch ein Freund von Jesus, sie waren befreundet. Und sie waren, habe ich vorher schon mal erwähnt, sie waren wirklich als gastfreundliches Haus bekannt. Und Jesus war öfters ihr Gast. Und diese Maria, sie hat sich mehr auf das Reden konzentriert, auf die Gemeinschaft konzentriert, anstatt auf das Kochen. Sie war mehr an den Menschen interessiert, als am Reden, also sie war mehr an den Gesprächen interessiert, als an allem anderen. Und sie machte nur das Nötigste. Sie saß zu Jesus Füßen und sie hörte zu. Ich sage nicht, dass wir jetzt gar nichts mehr machen müssen. Das sage ich auch nicht. Schade, gell? Dass das Richtige ist. Ich sage nur, das war in dieser Geschichte das Richtige. Und in dieser Geschichte wollte Jesus einfach rüberbringen, hey, in dem Moment war es einfach wichtig, dass sie zugehört hat, dass sie Gemeinschaft hatte und dass das Richtige war. Und diese Maria, von der wir gelesen haben, das war auch die Maria, die Jesus die Füße mit teurem Öl gesalbt hat und dann auch mit ihren Haaren getrocknet hatte. Und die Maria war immer diejenige, später lesen wir nochmal einen Vers, wo sie wieder saß und zuhörte. Maria war schon immer diejenige, die eher zugehört hatte, aber ich glaube, sie hat begriffen, was ihr Dienen ist. Und ihr Dienen war, eben in dem Moment zuhören oder auch die Füße von Jesus zu salben. Das ist, wenn man da mal so drüber nachdenkt, das ist eine ganz gewaltige Handlung, eine ganz gewaltige Anbetung, was sie damals gemacht hat. Genau. Mir ist warm. So. Ja, das wäre vielleicht lieb, einer, ja. Und jetzt meine Frage, Dankeschön. Meine Frage an euch. Was erlebt Jesus für eine Gastfreundschaft, wenn er in eurem Leben anklopft? Danke dir. Wenn er bei dir in deinem Leben anklopft, bist du zu beschäftigt, dein Leben zu planen, dein Leben zu leben, zu beschäftigt mit Haushalt machen, mit arbeiten gehen, mit einkaufen, mit Gemeinschaft mit anderen zu haben. Wir haben es vorher schon mal gehört, irgendjemand hat es gesagt. Oder hörst du, wenn Jesus mit dir redet? Reagierst du? Hast du das, was Jesus möchte mit Gastfreundschaft, ist, dass du ein Leben hast, einen Lebensstil führst, der ihn anbetet, den Jesus anbietet. Und das ist das, was er nach dieser Gastfreundschaft in deinem Leben sehnt er sich. Und er sehnt sich danach, dass wir lernen zu hören von ihm, und er sehnt sich aber auch danach, dass wir handeln und dass wir dienen und dass wir gehorsam sind. So wie auch zum Beispiel die Maria, die Jesus die Füße gewaschen hat. Sie war gehorsam, hat Jesus die Füße gewaschen, und Jesus sagt in Matthäus 26, also das lesen wir jetzt nicht, aber wenn ihr das nachlesen wollt, in Matthäus 26 sagt Jesus, weil du gehorsam warst, wird man dieses erzählen, also dass sie die Füße gewaschen hat, zu den Gedenken an ihr. Dankeschön, Sandra. Weil sie einfach im richtigen Moment das Richtige gemacht hat. Und das sind so diese zwei Charaktere, Frauen wie du und ich, Menschen wie du und ich, die, wo man immer denkt, ach, früher war doch einfach alles anders, besser. Da hat Jesus gelebt und dann ging es den Menschen viel besser, aber die hatten genau die gleichen Herausforderungen wie wir auch. Nur anders. Nur nicht mit so viel Technik unterlegt und mit so viel Komfort. Aber sie waren auch Menschen und sie, ja, Sie hatten die ähnliche Probleme wie wir. Und jetzt möchte ich den Bogen spannen zu Lazarus. Und ihr kennt Lazarus, wie ich auch schon erwähnt habe, er war der Bruder von Maria und von Martha. Und er war auch ein Freund von Jesus. Und seine ganze Geschichte lesen wir in Johannes 11, 1 bis 46. Keine Angst, die lesen wir jetzt nicht. Das ist zu lang. Ich habe mit mir gerungen, aber dann habe ich gedacht, nein, die lesen wir nicht. Ich werde einzelne Verse jetzt nachher rauspicken. Und die ganze, um kurz, damit wir alle auf einem Stand sind, die Geschichte ist, dass Lazarus, der lag im Sterben, und Maria und Martha haben jemand geschickt zu Jesus, um zu sagen, hey, komm und tu ein Wunder für deinen Freund Lazarus. Und Jesus hat dann gemeint, nee, er bleibt noch ein paar Tage, und er kam dann erst 4 Tage später, und Lazarus war dann tot. Schlussendlich hat ihn Jesus zum Leben auferweckt. So, das ist die grobe Geschichte, dass alle von dem Gleichen wissen, wovon wir jetzt nachher sprechen. Und ich habe einfach jetzt Verse rausgepickt, die für mich persönlich rausgesprungen sind in der Geschichte, wo ich gedacht habe, das sind die Dinge, die Jesus euch heute Morgen sagen möchte. Und ihr könnt dann machen mit dem, was ihr wollt. Aber ich war treu. Ich habe die Dinge gesagt, genau. Wir werden Johannes 11, Vers 3 lesen. Und da heißt es, da sandten die Schwestern zu ihm, also zu Jesus, und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Maria und Martha, die glaubten an die Fähigkeit, dass Jesus ein Wunder bewirken kann. Sie haben ihn persönlich erlebt. Sie waren ein Freund von Jesus. Und sie haben dann eben den Boten zu Jesus gesandt. Und wir haben ja heute Heilungsgottesdienst. Und ich frage dich, hast du schon mal Jesus ganz persönlich erlebt, wie er eine Heilung an einem Menschen gemacht hat? Oder hast du das schon mal mitgekriegt an dir selber oder auch bei jemand anderem? Und wenn du die Frage mit Nein beantwortest, dann gebe ich dir echt den Tipp, streck dich danach aus. Oder lese die ganzen guten Heilungsgeschichten in der Bibel. Lese sie und das stärkt deinen Glauben. Und Maria und Martha, die hatten Glauben. Die haben Jesus live erlebt, die haben es gesehen. Und sie haben wirklich geglaubt, dass Jesus ihnen helfen kann. Und ich sag dir, Jesus ist derjenige, der unendliche Ressourcen hat, sich um dich zu kümmern. Wir müssen nicht so bescheiden sein und das Gefühl haben, mit dem Problemchen können wir nicht hinkommen zu Jesus. Oder es ist zu beschämend, weil Jesus kümmert sich ja um alle anderen, aber für mich hat er keine Zeit. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge, direkt vom Teufel. Er liebt dich, du bist sein Kind und du bist sogar sein Lieblingskind. Und darum, wann immer du irgendwie was brauchst von Jesus, geh zu ihm und hol's dir von ihm. Und dann lesen wir in Johannes 11, Vers 4 bis 7, die zwei Frauen haben den Boten geschickt, und dann sprach Jesus, als er es hörte, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch die verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 weitere Tage an dem Ort, wo er war. Erst danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. 2 Tage. Stellt euch die Situation vor. Ein Freund von euch weiß, dass ihr im Sterben liegt, und er sagt, nö, ich komme erst in 2 Tagen. Also stellt euch mal diese Dramatik vor. Vor kurzem war ich mit unserer jüngeren Tochter im Krankenhaus, und Daniel konnte erst einen Tag später kommen. Ich habe mich an das zurückerinnert und ich habe gedacht, also er konnte beruflich einfach nicht vorher kommen, er war verhindert. Und habe ich gedacht, krass, wenn er nicht gekommen wäre, das wäre Drama gewesen, also für uns beide. Aber wie brutal war das eigentlich, dass Jesus ganz bewusst gesagt hat, er kommt erst, also menschlich gesehen brutal, dass er noch 2 Tage bleibt. Jesus kannte die Familie und Jesus kannte auch ihren Schmerz. Aber seine Verspätung hatte einen Grund und er hat es ganz bewusst gesagt. Und wir denken doch ganz oft, wenn wir beten und die Antwort nicht gleich kommt, dann hat Gott was Besseres zu tun. Oder, wie ich schon erwähnt habe, er kümmert sich um andere lieber als um mich. Weil, wer bin denn schon ich? Ich bin ja nur XY hier auf dieser Welt. Und ja, ist ja schon okay, wenn Gott hat sicherlich Besseres zu tun. Aber das stimmt nicht. Gott antwortet immer. Er antwortet manchmal anders, als wir es vielleicht auch wollen. Aber er möchte von uns, dass wir ihm glauben, dass sein Zeitplan richtig ist und dass wir von unserer Seite her klar sind mit ihm, dass auch nichts zwischen ihm und mir steht, aber dass ich trotzdem glaube, dass sein Zeitplan der richtige ist. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das soll das alles ein bisschen verdeutlichen. Und in dem Bild geht's ja, oh, jetzt hier. So, ihr seht, wir brauchen dringend ein neues Gebäude, wo man ein bisschen, man sieht es nicht gut. Also das obere Bild, da ist dieser Fahrradfahrer und das sind deine Pläne. Oder sagen wir mal dein Gebetsleben oder da, wo du Heilung brauchst. Wir haben hier den Fahrradfahrer und es geht stetig bergauf und oben ist das Ziel. Und so ist doch das, wie wir immer denken, wenn wir eine Heilung brauchen oder wenn wir eine Antwort von Gott brauchen für irgendein Problem oder eine Gebetserhörung, dann denken wir doch immer, jetzt haben wir gebetet, wir radeln einfach los und laufen und dann da hinten ist das Ziel, ich sehe es schon. Aber so ist es nicht. Im unteren Bild seht ihr diese Hügellandschaft, dann muss man da manchmal, das liegen unten in diesem Tal Steine, da muss man über eine Brücke gehen oder hier haben wir auch ein kleines Boot, wo es vielleicht mal ein bisschen wackeliger wird, bis man ans Ziel kommt. Und das ist doch unser Leben und so geht's dir und so geht's mir. Und wenn wir in dieser unteren Landschaft leben wir, in diesem Auf, Hoch und Runter und wenn wir aber begreifen, dass das normal ist, und dass wir in dieser Normalität mit Jesus leben. Und dass, wenn wir das jetzt wieder auf seinen Zeitplan wieder runterbrechen, dass es völlig in Ordnung ist, dass manchmal Dinge nicht so schnell kommen. Aber wenn ich ihm trotzdem glaube, wenn ich das schaffe, wenn ich diesen Spagat hinkriege, trotzdem das Vertrauen in ihn zu haben, obwohl nicht alles glatt läuft, dann sind wir auf der Gewinnerseite. Amen, genau, Amen. Weil er liebt uns und er will immer unser Bestes. Ich weiß, das hört sich ein bisschen paradox an, aber wenn meine Kinder kommen und sagen, ich will Fernsehen gucken oder ich will Süßigkeiten und sie haben an dem Tag schon genügend Süßigkeiten gehabt, dann sage ich auch nicht Stopp. Also dann sage ich Stopp. Dann sage ich, nee, ihr könnt morgen wieder haben, aber ich kümmere mich auch um sie. Obwohl ich will immer ihr Bestes. Aber nicht immer sind Süßigkeiten zum Beispiel das Beste. Und wenn Jesus immer sofort so machen würde, dann lernen wir nichts. Dann haben wir kein Vertrauen in, dann lernen wir nicht, Vertrauen in ihn zu haben. Wir haben es letzte Woche, ich greife mir selber gerade vor, merke ich, wir haben letzte Woche gehört, Glauben. Wie entsteht Glaube? Indem wir Gott vertrauen, indem wir Erfahrungen mit ihm machen, das stärkt unser Vertrauen. Indem wir mit ihm gucken, was steht in seinem Wort, wenn wir uns daran orientieren, das ist göttlicher Glaube. Und habe ich eine gute Erfahrung mit Gott gemacht, dann kann ich das nächste doch nehmen. Habe ich eine Heilung in meinem Leben erlebt, dann glaube ich doch aber gerade für 2 weitere Heilungen. Und so, das ist das Leben. Das ist das Leben. Und manchmal ich habe vorher gesagt, manchmal braucht Gott länger mit seinen Antworten. Manchmal sind die Antworten auch einfach anders. Ich habe euch letzte Woche das Zeugnis gegeben, dass ich hatte einen Juckreiz am ganzen, also so überall hatte ich so Stellen, wo mich gejuckt haben. Und dann hat Gott zu mir gesagt, das war nur so ein Gedanke in meinem Kopf, dass ich einfach mein Shampoo wechseln soll. Und ich habe gebetet die ganze Zeit und proklamiert, dass ich geheilt bin in Jesu Namen. Und es ging nicht weg. Und irgendwann kam dieser Gedanke von dem Shampoo-Wechsel und dann sagt Gott, und dann war das weg. Dann war das einfach weg. Dieser Juckreiz ist bis jetzt nicht mehr gekommen. Und 2 Tage später hat mir eine Bekannte erzählt, die hat schon seit dem Herbst hat sie Kopfschmerzen. Und gesundheitlich geht es ihr auch nicht gut. Und sie war bei sämtlichen Ärzten. Und ich muss euch auch gestehen, ich habe mich nie getraut, mich für sie zu beten. Ich habe immer gedacht, ja, beim nächsten Mal. Und jetzt kam raus, ist natürlich nicht die Entschuldigung für mich, aber jetzt kam raus, dass aus ihrer Heizung, sie haben so eine ganz moderne Heizung, und da ist irgendwie giftiges Kühlmittel ausgelaufen. Und das ist durch das ganze Haus gezogen. Und aufgrund von dem hatte sie so körperliche Kopfschmerzen, der ganze Körper, also wirklich ihr ganzer Körper hat gesponnen. Und dann habe ich gedacht, ja, manchmal müssen wir vielleicht auch Gott fragen, wo es herkommt, woher unsere Schmerzen kommen. Und wenn er nicht antwortet, dann glauben, dass Jesus hat bezahlt am Kreuz und Jesus hat für dich bezahlt und für mich bezahlt. Er hat für unsere Sünden bezahlt und er hat den Weg wieder freigemacht zu Gott. Aber er hat auch unsere Krankheiten am Kreuz hinnageln lassen. Und wir sind geheilt. Wir sind geheilt. Und wir lesen jetzt die Verse 11 bis 15. Und genau, Johannes 11 und dann 11 bis 15. Der zweite Teil von 15. Jesus sprach, und danach sagte er zu seinen Jüngern: Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Die Jünger aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus geradeaus: Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Und es ist das zweite Mal in der Geschichte, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, es ist gut, dass ich nicht da war, weil ich werde ein Wunder tun, damit ihr glaubt. Es waren die Jünger. Stellt euch das mal vor, es waren seine Jünger. Die haben schon so viel mit Jesus erlebt. Und Jesus sagt immer noch, es ist gut, dass ich nicht da war, damit ihr glaubt. Und einfach so als Ermutigung, wenn mal wieder Zweifel kommen, dass Gott nicht antwortet. Hey, Jesus muss das auch seinen Jüngern sagen. Und manchmal sage ich zu einer Freundin oder zu einem Freund oder manchmal sagt es jemand zu mir, wenn ich irgendwie Zweifel habe, dann sag ich, sag mir bitte, dass Jesus es gut mit mir meint. Ich muss es hören. Ich muss es hören. Und wenn die Jünger es hören mussten und es dann auch gesehen haben, dann ist es für uns auch voll in Ordnung, dass wir manchmal auch nicht immer so die Oberglaubenscracks sind. Es ist voll in Ordnung. So, und Jesus kam 4 Tage später dann an der Gruft an, wo Lazarus lag. Es hat sicherlich gestunken dort. Es war sicherlich auch heiß, so wie heute. Und Jesus blieb ganz cool. Jesus war immer cool. Und Maria hat Jesus gesehen oder wusste, dass er kommt, und sie rannte ihm entgegen. Und sie hatte diesen inneren Konflikt, nicht Maria, Martha war's. Maria saß nämlich bei den Trauergästen. Martha war's. Sie war wieder am Rennen und ist rausgerannt und hatte diesen Konflikt, diese Enttäuschung. Jesus, warum warst du nicht früher da? Und doch die Hoffnung zugleich, dass sie wusste, ihr Freund kann helfen. Ihr Freund wird helfen. In den Versen 20 bis 23, da sagt dann die Martha ist zu Jesus gerannt und sagt, da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird aufstehen. Und ich habe ein bisschen, ich habe mir ein bisschen die Mühe gemacht, auch diese die einzelnen Wörter im Urtext nachzulesen. Und was mir so gefallen hat an der Martha, dieses Wort "jetzt weiß ich" heißt im Urtext Oida. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Oida. Also ja. Und das bedeutet Wissen mit innerer Überzeugung. Sie hat Jesus gesagt: Ich weiß das, was du von Gott bitten magst. Also sie aus ihrem tiefsten Inneren wusste sie, dass was Jesus bitten mag, dass das eintreffen wird. Aber diese Wörter bitten mag, also das, was Jesus von Gott bitten mag, sie hat das Wort aitheo benutzt, das griechische Wort aitheo. Und das bedeutet ein geringerer bittet etwas von einem Überlegener. Dankeschön. Also sprich, ein Bettler zum Beispiel von einem Geber. Oder je nachdem, wie du dich siehst, ein Mensch von Gott. Du siehst Gott hier und du siehst dich hier. Was eigentlich nicht richtig ist. Jesus hat immer das Wort, es gibt noch ein anderes Wort für bitten oder bitten mögen, heißt erotao. Und das bedeutet, der Bittende steht auf gleicher Ebene wie der Geber. Und das ist immer das, was Jesus benutzt hat. Und Jesus hat diese Hoffnung in ihr gesehen und hat zu ihr gesagt: Dein Bruder wird aufstehen. Und ich frage dich heute Morgen, wie siehst du dich, wenn du was von Gott bittest, in Bezug auf Heilung, in Bezug auf irgendwas, was du brauchst? Siehst du dich als ein geringerer, der etwas von Gott bittet? Oder siehst du dich als jemand, der auf gleicher Ebene steht? Jemand, der weiß, dass Gott es gut mit dir meint. Ich habe vorher meine Kinder erwähnt, oder wenn ich von mir ausging, ich wusste, dass meine Kinder, die betteln nicht. Die kommen zu mir und sagen: Mama, ich möchte Süßigkeiten. Ich will Süßigkeiten. Da kommt noch nicht mal ein Bitte. Ich will Süßigkeiten oder ich will Fernsehen. Für sie ist das ganz klar, sie kriegen das. Sie kriegen es nicht immer. Sie kriegen es manchmal, aber sie kriegen es nicht immer. Und so ist es auch. Lasst uns doch sein wie Kinder. Nicht kindisch sein, aber wie Kinder sein. Zu wissen, wir können zu Gott, unserem Vater, gehen und wir können ihn bitten und wir stehen auf gleicher Ebene. So wie Jesus das gebraucht hat zu seiner Zeit, als er gelebt hat. Aber dazu brauchst du auch eine Beziehung. Dazu brauchst du eine Beziehung. Und wenn ich nur einmal im Jahr was von Gott bitte, ja, das ist auch nicht die Beziehung, die Gott sich von uns wünscht. Also, Jesus Jesus sagte mit dem Satz, dein Bruder wird aufstehen, zeigt er uns auch, dass er Herr ist über Tod. Glaubst du das, dass Jesus Herr ist über Tod? Jesus ist Herr über deine Krankheit, ist Herr über deine Probleme, ist Herr über deine Tiefs und Hochs. Und wenn wir das, ja, wenn wir das aussprechen, wenn wir das annehmen, da ist einfach so viel Kraft drin. Er hat danach kommen noch dieser berühmte Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, hat Jesus dann zur Martha gesagt. Und er fragt sie dann nochmal, glaubst du das? Glaubst du's? Und sie sagt, ja, ich glaube. Und wenn wir anfangen zu sagen, ja, ich glaube, Jesus, dass du die Heilung am Kreuz, dass wir die Heilung am Kreuz haben, dann kommt Veränderung in dein Leben. Und was mir auch noch richtig, richtig gefallen hat an dieser ganzen Geschichte, das ist die Passage von den Versen 33 bis 38. Und hier drin steht, als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, wieder in seinem Inneren entzürnt, kommt zur Gruft. Jetzt denkst du vielleicht, was ist denn das? Aber wisst ihr, was ich da draus rauslese? Ich lese raus, dass sich Jesus war ein Mensch und er hat sich gekümmert. Und in den Versen werden für mich werden betont, dass Jesus, er hatte Mitgefühl, er war empört, er hatte Trauer, er hatte Frust. Und Jesus ist ein Gott mit Emotionen. Und zu der damaligen oder in diesem griechischen Denken von früher, die haben gedacht, dass Gott keine Emotionen hat. Er steht hier und wir stehen hier. Aber Jesus weiß genau, wie es dir geht. Und mein Lieblingsvers für alle Männer, und ich danke Marius, dass er vorher vorne war. Vers 35. Jesus weinte. Ein Mann weinte in der Öffentlichkeit. Das ist doch so befreiend für alle Männer, finde ich. Sag mal Amen. Jesus weinte. Denn Jesus sollte doch unser Vorbild sein. Und wenn Jesus in der Öffentlichkeit weinte, und ja, darauf will ich jetzt nicht rumreiten, wir haben so einen Gag in der Wir, dass wir immer für alles Bibelstellen brauchen, die es belegen. Und momentan bin ich da gut drin. Genau. Aber auf was es mir ankommt ist, sei ehrlich vor deinem Gott. Denn Gott war auch ehrlich. Jesus war ehrlich. Er hat in dieser Passage Mitgefühl gezeigt, Trauer gezeigt, Empörung gezeigt, mit der Situation. Und er versteht deine Gefühle. Du musst dich vor deinem Gott nicht verstecken. Du musst dich nicht verstecken vor Jesus. Und er möchte, dass du echt bist vor ihm. Dass du echt bist und ihm alles bringst, was in dir brodelt. Und dann bei ihm lassest und dann weiterlaufst in deinem Leben. Und was mich auch erschüttert hat, war, als sie dann gesagt haben, im Vers 37, der die Augen des Blinden öffnete, konnte der nicht früher hier sein? Und so sind wir doch manchmal auch. Kann Jesus nicht schneller handeln? Kann Jesus, der hat doch die geheilt, warum macht das bei mir nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wenn wir mehr Vertrauen in Gott haben und wenn wir immer mehr verstehen, wie Gott ist und wie groß er ist, dass wir dann auch mehr Vertrauen in ihm haben. Und mehr Vertrauen. Und dann hört nämlich dieses Meckern auch auf oder dieses Vergleichen. wenn er das für die macht, warum macht er das nicht für mich? Genau. Und wie ich am Anfang eben schon gesagt habe, Maria und Martha, die haben einfach gute Erfahrungen mit Jesus gemacht. Die haben gewusst, dass er heilt. Und sie haben nicht an ihm gezweifelt. Ja, irgendwie doch an ihm gezweifelt und irgendwie doch nicht an ihm gezweifelt. Weil die Martha gesagt hat, ich weiß, dass du ihn auferwecken kannst. Und das ist das, für mich kommt da so viel Glaube rüber und so viel Gottvertrauen rüber. Und das ist das, wo ich euch heute so ein bisschen herausfordern möchte. Wie groß ist dein Gottvertrauen, wenn es mal nicht schnell geht? Wenn es mal nicht so zack, zack geht? Wenn Jesus sagt, ich warte 4 Tage oder ich komme erst in 4 Tage. Wie groß ist dein Gottvertrauen? Wenn es eben nach seinem Zeitplan geht. Genau. Und ich muss euch noch so eine, zum Schluss noch so eine Anekdote erzählen. Ich habe meine große Tochter, die Emma, die hat irgendwie gefragt, über was ich predige, und dann habe ich sie erzählt, und dann haben wir die Geschichte in der Kinderbibel nochmal nachgelesen und so, und sie fand es super. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie das denn findet, und dann hat sie gemeint, ja Mama, also ist ja schon komisch. Warum hat Jesus, eben, ihr ist es auch aufgefallen, warum ist Jesus nicht gleich hin? Er war doch ein Freund, das geht doch nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt denkt nochmal drüber nach, ja Emma. Und dann hat sie so drüber nachgedacht und gedacht und hat man so richtig gemerkt, so ratter, ratter. Und dann sagt sie, jetzt habe ich es kapiert. Jesus wollte, dass wir sehen, wie gut er ist und dass er nie zu spät kommt. Und habe ich gedacht, boah, cool. Und es stand nicht im Text drin in dieser Kinderbibel. Und habe ich gedacht, ja, das ist doch das, worauf es ankommt. Dass wir wie so die Kinder sind. Dieses, Gott ist gut und er kommt nie zu spät. Egal wie lange er braucht, er kommt nie zu spät. Und in Philipper 4, Vers 19, das lese ich euch vor aus der neuen Genfer Übersetzung, die fand ich ganz toll. Da steht drin, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der auch für mich sorgt, auch für euch durch Jesus Christus sorgen. Er wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Und mit dem möchte ich euch auf den Weg schicken. Er ist einfach größer als dein Problem. Amen. Und wir haben heute Heilungsgottesdienst und wir machen es wie immer. Ja, gut, ich entscheide, wir machen es wie immer. Wir machen es so, dass wenn du irgendwas hast, wo du Gebet brauchst, dass du aufstehst, dass die Menschen, die um dich rumstehen, dass sie zu dir kommen, dass sie für dich beten. Macht's kurz, knackig, aber mit richtig vollem Glauben. Und auch wenn du aufstehst, überleg dir ganz kurz, aber wenn du zum x-ten Mal aufstehst für irgendein Problem oder für eine Krankheit, es ist egal. Wenn dein Herz wie Jesus, wenn dein Herz wirklich wie die Martha, wenn dein Herz glaubt, dass Jesus dich schon geheilt hat, auf das kommt es drauf an. Und wenn du mit dem Glauben vor Gott trittst, dann ist dieses Vertrauen da und diese Basis da. Und dann kann Gott handeln. Und wann er handelt, das macht er. Das bestimmt er, weil er ist Gott. Und er ist immer noch Gott. Genau. Dann spielst du. Danke. Dann, genau, würde ich einfach, schließt mal eure Augen, steht mal alle auf. Ja, Vater, ich danke dir für den Morgen heute. Und ich danke dir, dass wir uns einfach versammeln können und dass wir dir begegnen können. Und ich bete einfach, dass Jesus, dass du jedem zeigst, dass du jedem zeigst, wie du ihn siehst. Dass du jedem zeigst, wo er vielleicht sich geringer sieht, wo er sich sieht wie die Martha, dass sie, was er bittet von einem Hören. Aber
Aber ich, ja, Jesus, ich bete einfach, dass du kommst in unsere Herzen und dass du uns zeigst, dass wir gleichgestellt sind, dass du unser Freund bist. Dass du unser Freund bist und dass wir mit allem zu dir kommen dürfen und können. Und ich bete, dass wirklich jetzt auch Glaube kommt. Dass wirklich Glaube kommt, dass wir für die Dinge, ja, dass wir so einen übernatürlichen Glauben kriegen, um für diese Dinge zu beten. Auch speziell, wenn wir beten für Heilung nachher. Dass wirklich, dass wir nicht beten, weil wir es schon immer so machen, sondern weil wir beten, weil du gesagt hast, wir sollen den Menschen die Hände auflegen und glauben. Und du hast es erledigt, Jesus. Du hast es am Kreuz erledigt. Und das ist das, was wir hier runter glauben und herunter beten auf Erden. Dass wir es sichtbar sehen. Und dass wir es mit, ja, mein Wunsch ist so, dass wir richtig mit Glauben beten heute Morgen. Ja. Nicht nur Gebet für körperliche Heilung, auch dieses innerliche Heilung, wo du es, wenn du vielleicht sagst, Mann, da geht's mir nicht gut, auch das kann Jesus heilen.